Dr. Ted Hildebrandt, Geschichte des OT, Literatur und Theologie, Vorlesung 25, Copyright Warnzeichen 2020, Dr. Ted Hildebrandt. Dies ist Dr. Ted Hildebrandt in seinem Kurs über Geschichte, Literatur und Theologie des Alten Testaments, Vorlesung Nummer 25, Davids Sünde mit Bathsheba und der Übergang zu Salomo. Ein paar Dinge, bevor wir anfangen. Lassen Sie mich nur sagen, dass der Test für diesen Kurs am Montag von 9 Uhr bis 11 Uhr stattfindet. Ist das richtig? Kann das jemand bestätigen? Montag 9 Uhr bis 11 Uhr genau hier. Ich denke, das ist richtig. Also Montag 9 Uhr bis 11 Uhr hier für unsere Abschlussprüfung. Es gibt noch ein paar andere Dinge. Für die Überprüfungssitzungen hat Grace dieses Zimmer am Freitagabend von 6 Uhr und 0 Minuten bis 8 Uhr reserviert. Sie wird hier eine Überprüfungssitzung abhalten. Am Dienstagabend wird es dir nicht gut tun. Freitagabend und Dienstagabend von 18.00 bis 20 Uhr hat sie hier den Raum für eine Wiederholungssitzung reserviert. Ich fühle mich irgendwie mies mit diesem Ding in meinem Hals und ich habe die halbe Nacht gehustet. Also bin ich froh, dass ich nicht dort sitze, wo du bist, sonst würde ich einschlafen. Wenn man unterrichtet, ist es schwer einzuschlafen. Aber auch wenn ich krank werde, werde ich launisch. Also werde ich wahrscheinlich ein bisschen launischer sein als sonst. Aber ich merke auch, dass ich launisch bin. Mir ist klar, dass dies ein Konzept des Neuen Testaments ist, aber es wird das Konzept der Gnade genannt. Ich möchte hier ein wenig davon vorstellen. Einige von euch haben den Unterricht geschwänzt, Schande über euch, Dienstag vor Thanksgiving und ihr habt euch immer noch nicht geschminkt, dass eine Woche überfällig ist. Sie haben eine Woche Zeit, um ihre Quizfragen nachzuholen. Morgen werde ich von 9 Uhr bis 2 Uhr in meinem Büro sein. Wenn Sie das Dienstagsquiz nicht gemacht haben, nachdem Sie beschämend vor Thanksgiving geschwänzt haben, können Sie hereinkommen und das Quiz machen. Morgen ist es auf jeden Fall soweit. Dies ist nur ein besonderes Angebot. Macht das für alle Sinn? Wenn Sie es also noch nicht eingenommen haben, denken Sie bitte darüber nach. Danach ist Schluss. Ich bin die Straße runter. Ich gebe es den anderen Leuten zurück, die es genommen haben. Nun noch eine Sache zu den Transkriptionen, die einige von Ihnen für zusätzliche Anerkennung angefertigt haben. Es sollte am Dienstag letzter Woche fällig sein, sie sollte am 1. Dezember fällig sein. Wenn du schon einen gemacht hast, ist es vorbei. Aber wenn sie nichts getan haben und feststellen, dass sie in diesem Kurs in Schwierigkeiten geraten sind und sie zusätzliche Kredite vergeben möchten, habe ich mehrere Leute abspringen lassen. Ich habe also etwa 10 dieser Transkriptionen, falls es jemanden interessiert. Wenn sie bereits einen gemacht haben, ist es vorbei. Wenn du einen hattest und es nicht getan hast, will ich mich nicht noch einmal mit dir anlegen. Aber wenn sie es noch nicht ausprobiert haben und es gerne ausprobieren möchten, gibt es etwa 10 dieser Transkriptionen. Senden Sie mir eine E-Mail und ich werde versuchen, das für Sie einzurichten. So nennt man es Charis, was Gnade bedeutet. Das ist also der Punkt, an dem wir für den Kurs angelangt sind. Das Nachholen findet am Mittwoch statt. Die andere Sache ist, dass ich zum ersten Mal seit langer Zeit meinen Schreibtisch abgeräumt habe und ich hier einen Haufen Quizfragen habe. Die Leute gaben ihre Quizfragen ab, auf denen keine Namen standen. Ich habe keine Ahnung, wer diese Leute sind. Wenn sie zu Blackboard wechseln, werden ihre Noten in Blackboard aufgelistet. Ihr wart auf der Blackboard. Sie werden dort nicht gewichtet, aber aufgelistet. Wenn Sie feststellen, dass Sie an einem Quiz teilgenommen haben, obwohl Sie wissen, dass Sie an dem Quiz teilgenommen haben, kann es sein, dass Sie Ihren Namen nicht in das Quiz geschrieben haben. Also habe ich hier die Quizfragen, die unbenannt sind. Und wenn du feststellst, dass das der Fall ist, komm zu mir und wir werden versuchen herauszufinden, welches deines ist. Ich denke, das ist alles, was ich zu sagen habe. Haben Sie Fragen zu diesem Thema? Am Donnerstag gibt es ein Quiz und am Montag eine Abschlussprüfung. Das Finale wird nicht umfassend sein und ich werde am Freitagmorgen einen Studienführer für euch herausbringen. Ich werde diesen Kurs am Donnerstag am späten Nachmittag unterrichten und am Donnerstagabend werde ich den Studienführer erstellen. Freitagmorgen werde ich Ihnen den Studienführer per E-Mail schicken, damit Sie ihn für das Wochenende haben. Der Studienführer wird also diesen Freitagmorgen als erstes am Morgen erscheinen. Die Prüfung erstreckt sich über die letzte Prüfung bis jetzt oder bis Donnerstag. Die Prüfung findet am Montag von 9:00 bis 11:00 statt. Beginnen wir mit einem Wort des Gebets und wir fangen an, Vater, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir, dass du Dinge in unser Leben legst, um uns erkennen zu lassen, dass wir nur Staub sind. Dass das Leben vergeht, wir krank werden und Dinge passieren uns so leicht. In gewisser Weise sind wir so zerbrechlich. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für David, der ein Mensch nach deinem Herzen war. Wir beten, dass du uns helfen magst, Dinge von David und seinem Sohn Salomo zu lernen, denen du das Geschenk der Weisheit gegeben hast. Mögen wir auch Weisheit für diese Zeit des Semesters haben, Vater, in der alle unter Druck stehen. Wir beten, dass sie diesen Leuten helfen mögen, fleißig zu lernen und viel zu lernen, und dass sogar ihr Studium für sie ein Akt der Anbetung sein möge. In der Erkenntnis, dass du uns den Geist gegeben hast, all diese verschiedenen Disziplinen, die du geschaffen hast, zu erforschen und dein Werk in der Kunst, in der Geschichte und in der Musik, in der Wissenschaft, in der Soziologie und in der Psychologie zu sehen. Und jetzt haben wir das große Privileg, ihr Wort zu lesen. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, es heute zu verstehen, im Namen Christi, Amen. Rezension zu Davids Sünde mit Bathsheba. Wir werden zurück zu David springen. Wir haben das letzte Mal über David und Bathsheba gesprochen. Wir haben mit Bathsheba über Davids Sünde gesprochen, nicht wahr? Als Könige hier in Jordanien in den Krieg zogen. Job und die Jungs streiten sich, während David hier in Jerusalem ist. Er hat eine Affäre mit Bathsheba. Er ruft Uriah, den Hethiter, zurück. Wir sprachen über den Prozess der Versuchung und darüber, dass Männer oft ein Problem mit ihren Augen haben und das Problem mit dem zweiten Blick und der Absicht und der Handlung, die auf Begierde basiert. Dann habe ich Leute diese Passage predigen hören und sie gaben Bathsheba die Schuld an dieser Sache. Ich glaube nicht, dass Bathsheba wirklich schuld ist, David ist derjenige, der hier schuld ist. Aber es ist eine normale Sache, und ich mag es irgendwie, wann immer ein Mann in Schwierigkeiten gerät, schiebt er die Schuld immer auf die Frau. Es ist eine gute Methode, funktioniert bei mir zu Hause nicht, aber einige Leute versuchen, es durchzuziehen. Wie sich herausstellt, ist Uriah ein aufrechter Mensch. Uriah kommt aus dem Krieg in Transjordanien zurück, wo er mehrere Monate gekämpft hat, und er geht nicht zurück und schläft mit seiner Frau, obwohl David versucht, das zu arrangieren, um die Schwangerschaft zu vertuschen. Uriah ist also aufrecht. Der Grund, warum Uriah nicht zu seiner Frau geht, ist, dass die Bundeslade Gottes kämpft und Uriah sagt, wie kann ich mit meiner Frau schlafen, während die Lade Gottes in einem Zelt in der Schlacht ist. David macht ihn dann betrunken, aber selbst wenn er betrunken ist, geht Uriah nicht zu ihr hinunter. Nathan, der Prophet, konfrontiert David mit einer Geschichte. Nathan erzählt das Gleichnis von dem Mann mit dem kleinen Lämmchen und dem Mann mit Hunderten von Schafen und wie der Mann mit Hunderten von Schafen dem anderen das eine Schaf nimmt, das er hatte. Nathan tadelt David. Nathan ist der Prophet, der Prophet tadelt den König. Der Prophet hält den König in Schach. Normalerweise geht der Prophet dann zum König und sagt, tut Buße. Was macht dann der König normalerweise? Der König verprügelt den Propheten. Die Propheten werden also oft verprügelt. Die Könige haben viel mehr Macht als die Propheten. Der Prophet spricht das Wort Gottes. Eine andere Rolle, die ich beim letzten Mal nicht entwickelt habe, erinnerst du dich, wie Gott sein Wort in dem Bund, diesem Vertrag, diesem Eid zwischen Gott und den Menschen vom Berg Sinai gegeben hat? Der Prophet ist so etwas wie ein Staatsanwalt, dass er auf den König zugeht und sagt, König, du hast gesündigt, du hast den Bund mit Gott gebrochen. Die Propheten sind also wie Staatsanwälte, die auf der Grundlage des Bundes Gottes anklagen, und sie kommen zum König. Sie sind ein Checks and Balance, fast wie in Amerika, wie wir Checks and Balances haben sollten, zwischen dem Kongress, der Exekutive und der Judikative. Dies ist ein System der gegenseitigen Kontrolle zwischen dem König und den Propheten. Davids Antwort, Busse also geht Nathan zu David, erzählt ihm die Geschichte von dem kleinen Lämmchen, David wird ganz wütend, Nathan sagt, David, du bist der Mann. Du hast diesen Kerl die eine kleine Frau genommen, die er liebte. David, wie viele Frauen hast du jetzt? Du hast Urias einzige Frau genommen. David, du bist der Mann. Nathan ist ein guter Kerl. David verprügelt Nathan nicht, David bereut es. Wir wollen das durchstehen. Lassen Sie mich die Geschichte lesen, da sprach Nathan zu David, David, du bist der Mann. Das ist es, was der Herr, der Gott Israels, sagt, ich habe dich zum König über Israel gesalbt, ich habe dich aus der Hand Sauls befreit. Ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn in deine Arme. Ich habe euch das Haus Israel und Juda gegeben. Wenn das alles zu wenig gewesen wäre, hätte ich dir noch mehr gegeben. Gott erzählt David einfach alle Wohltaten. Dann sagt er, Vers 10, darum wird das Schwert nicht von deinem Haus weichen, weil du mich verachtet und die Frau des Hethiters Uria zu deinem eigenen gemacht hast. Und Gott sagt dann, aus eurem eigenen Haus werde ich Unheil über euch bringen. Vor deinen Augen werde ich deine Frauen nehmen und sie jemandem geben, der dir nahe steht. Ich werde deine Frauen nehmen und sie jemand anderem geben. Es wird also genauso sein, wie David Urias Frau genommen hat. Wer würde nun Davids Frauen nehmen und sie offen vergewaltigen? Es ist Absalom, Davids eigener Sohn, der seine eigenen Konkubinen vor den Augen aller vergewaltigen wird. David wird also von seinem eigenen Sohn Absalom beschämt werden. Wie geht es weiter? Du hast es im Geheimen getan, aber ich werde es am helllichten Tag vor Israel tun. Da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. David bereut. Er erkennt, dass er gesündigt hat. Er wird nicht wütend, er gibt zu, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan antwortete, der Herr hat deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. Weil du aber dadurch die Feinde des Herrn zur äußersten Verachtung gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren wurde, sterben. Jetzt weiß David, dass der Sohn, der geboren wird, sterben wird. Nun, wie wirkt sich das auf ihn als Vater aus? Er beginnt zu fasten und zu beten. Er weiß, dass Gott ihm bereits gesagt hat, dass das Kind sterben wird, trotzdem betet er. Ist es möglich, gegen Gottes Willen zu beten? David weiß bereits, dass es Gottes Wille ist, das Kind zu nehmen, aber David betet trotzdem dagegen. Er hofft, dass Gott gnädig sein und seine Meinung ändern möge. Wir haben gesehen, wie Gott in mehreren Beispielen in der Heiligen Schrift barmherzig ist. So betet David um diese Barmherzigkeit, David flehte Gott für das Kind an, und er fastete und verbrachte die Nächte in seinem Haus auf dem Boden liegend. Die Ältesten des Hauses standen neben ihm, um ihn vom Boden aufzuheben, aber er weigerte sich, und er wollte nichts mit ihnen essen. Also fastet David jetzt, er wird nichts essen. Er ist wirklich sehr verärgert. Am siebenten Tag starb das Kind. Davids Diener hatten Angst, ihm zu sagen, dass das Kind tot war. Warum hatten die Diener Angst, David zu sagen, dass das Kind tot ist, als das Kind noch lebte, sprachen wir mit David, aber er hörte nicht auf uns, wie können wir ihm sagen, dass das Kind tot ist, er könnte etwas Verzweifeltes tun. Davids Kind stirbt wegen Davids Sünde. Es ist möglich, dass sie denken, dass David sich umbringen könnte. Er macht vielleicht etwas Dummes, weil er so verärgert ist. David bemerkte, dass seine Diener miteinander flüsterten, und er erkannte, dass das Kind tot war. Ist das Kind tot? Fragte er. Ja, antworteten sie, es ist tot. Schauen Sie sich jetzt Davids Reaktion hier an, es ist wirklich irgendwie interessant. Ja, haben sie geantwortet, er ist tot. Da erhob sich David vom Boden, und nachdem er seine Kleider gewaschen und eingecremt und sich umgezogen hatte, ging er in das Haus des Herrn und betete an. Dann ging er in sein eigenes Haus. Auf seine Bitte hin servierten sie ihm Essen, und er aß. Jetzt flippen alle seine Diener aus und sagen, Moment mal, wir haben euch doch gesagt, dass das Kind tot ist. Als David erfährt, dass das Kind tot ist, steht er auf, duscht und isst. Was ist das für ein Trauerprozess? Da fragten ihn seine Diener, warum handelst du so? Als das Kind noch lebte, hast du gefastet und geweint, aber jetzt ist das Kind tot, stehst du auf und isst. Er antwortete, als das Kind noch lebte, habe ich gefastet und geweint, ich dachte, wer weiß, vielleicht ist der Herr mir gnädig und lässt das Kind leben. Aber jetzt ist er tot, warum sollte ich fasten? Kann ich ihn wieder zurückbringen? Dann macht David diese Aussage, ich werde gehen zu ihm, aber er wird nicht zu mir zurückkehren. Und David tröstete seine Frau Bathsheba und dann bekamen sie noch einen Sohn, übrigens, ihr nächster Sohn hieß wie bitte? Schlomo, Salomo. Stufen der Busse. Ich möchte also über die Stadien der Busse sprechen. Ich möchte Psalm 51 verwenden, weil es die Geschichte von Davids Rui ist. David berichtet also tatsächlich in Psalm 51 über seine Reaktion auf diesen Vorfall mit Bathsheba. Es ist ein wunderschöner Psalm, du wirst einige dieser Verse wiedererkennen. Lassen Sie mich zunächst die Bühne bereiten. Hat dir jemals jemand leid getan? Hat dich schon einmal jemand verletzt und dann gesagt, dass es ihm leid tut? Gibt es verschiedene Arten, sich zu entschuldigen? Letzte Nacht habe ich meine Frau geärgert und sie wurde immer wütender und ich fand es lustig, dass sie sich über diese so unbedeutende Sache aufregte. Also blieb ich dran und sie wurde immer wütender und wütender. Ich dachte, das ist total absurd und dann wurde mir klar, dass ich sie wirklich, wirklich wütend gemacht hatte. Also sagte ich, um mich zu entschuldigen, Annette, ich muss mich entschuldigen. Es tut mir leid, dass du so denkst. Frage, was ist das für eine Entschuldigung? Ist das eine Entschuldigung für das, was du getan hast? Ist das die schlimmste Entschuldigung aller Zeiten? Du gibst ihr die Schuld dafür, dass sie überreagiert hat. Es tut mir leid, dass du dich so fühlst. Das ist echt blöd. Das ist überhaupt keine Entschuldigung, ist das in der Tat eine Beleidigung? Es tut mir leid, dass du so denkst. Es ist, als würde man sagen, du bist derjenige, der überreagiert hat, entspann dich. Ich habe Leute gesehen, die sich so entschuldigt haben, und es war falsch. Das Erste, was man tun muss, ist anzuerkennen, ich habe es getan und es war falsch. Ich hätte sie letzte Nacht nicht so sehr anstacheln sollen, dass sie wütend wurde. Das war falsch. Das Erste, was man anerkennen musste, war, ich habe es getan und es war falsch. Es ist ein Eingeständnis, dass es falsch war. Fällt es manchen Menschen schwer, einzugestehen, dass sie im Unrecht waren? Die erste Stufe der Busse besteht darin, zu erkennen, dass das, was ich getan habe, nicht richtig war. Nun sagt David dies, hab Erbarmen mit mir, o Gott, nach deiner unerschöpflichen Liebe, nach deinem großen Mitgefühl, lösche meine Übertretung aus, wasche alle meine Schuld weg, reinige mich von meiner Sünde, denn ich kenne meine Übertretungen, meine Sünde ist immer vor mir. Gegen dich und nur gegen dich allein habe ich gesündigt und das getan, was in deinen Augen böse ist. Damit du Recht bekommst, wenn du sprichst. Sicherlich war ich von Geburt an sündig. Dann fährt er fort, da wird es schön, reinige mich mit Ysop, und ich werde rein sein. Wasch mich und ich werde weißer als Schnee sein. Schaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und erneuere einen unerschütterlichen Geist in mir. Wirf mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Nun, wenn er sagt, Gott, bitte nimm mir nicht deinen Heiligen Geist, was ging ihm wahrscheinlich durch den Kopf? Haben wir gesehen, wie der Heilige Geist von einem anderen König genommen wurde? Der Geist Gottes ging von Saul aus, um über David zu kommen. David sagt also, ich weiß, dass ich es vermasselt habe, aber nimm mir nicht deinen Heiligen Geist, wie du es mit Saulus getan hast. Also, ich habe es getan und es war falsch. Die zweite Ebene der Busse ist, ich habe es getan und es hat dich verletzt. Dies ist die Phase, in der die Person erkennt, dass das, was sie getan hat, die andere Person tatsächlich verletzt hat. Wir leben in einer sehr narzisstischen Gesellschaft, die sich auf das Ich und das Ich konzentriert. Das bedeutet, dass du aus dir selbst herauskommen und mit Mitgefühl den Schaden erkennen musst, den du einer anderen Person zugefügt hast. Ich kenne ein Paar, das kurz vor der Scheidung steht. Dieser Mann geht zu seiner Frau, die er liebt, und er sagt zu ihr, ich liebe dich. Nach all den Dingen, die sie ihm angetan hat, sagt er, ich liebe dich immer noch. Ich liebe dich und ich möchte dich wissen lassen, dass ich dir verzeihen werde, was auch immer du getan hast, ich liebe dich einfach. Sie sah ihn an und sagte, ich liebe dich nicht, und ich bin mir nicht sicher, ob ich dich jemals geliebt habe. Frage, was macht das mit dem Kerl? Mit anderen Worten, hier dreht sich alles um sie und ihr Glück. Wusste sie, was sie ihm gerade angetan hatte? Das Problem ist, dass sie nicht aus sich herauskommen kann. Also hat sie ihm einfach ein Messer in den Leib gestochen und doch ist es so, als wäre nie etwas passiert, weil sie keine Gefühle außerhalb von sich selbst hatte, weil sie so zentral auf sich selbst fokussiert ist. Das nennt man Narzissmus, du kannst nur für dich selbst fühlen. In der Ehe musst du in der Lage sein zu fühlen, was mit der anderen Person los ist, du musst dich in ihre Lage versetzen und sagen, es tut mir wirklich so leid, dass ich dich so verletzt habe. Übrigens, nehmen wir an, du würdest etwas sagen wie, ich habe dich nie geliebt, was solltest du danach tun? Ist es jetzt notwendig, sich zu entschuldigen? Ich wollte dich wirklich nicht so verletzen. Es tut mir leid. Was ich gesagt habe, war wirklich böse. Also zuerst, ich habe es getan, es war falsch, anzuerkennen, was du getan hast, dann, ich habe es getan und es hat dich verletzt, den Schaden in der anderen Person zu erkennen. Aber David hört hier nicht auf. David sagt, ich war sündig, seit ich geboren wurde. Mit anderen Worten, David sagt, das ist nicht etwas, das ich einfach ändern werde, es ist nicht, oh, ich habe etwas falsch gemacht, aber ich werde es nicht noch einmal tun. Jetzt sagt David, nein, es ist nicht das, was ich getan habe, es bin ich. Mein ganzes Wesen ist verdorben. Es ist nicht nur das, was ich getan habe, es ist ich im Kern meines Seins, ich war sündig, seit ich geboren wurde. Es ist ich ganz ich. Mit anderen Worten, diese singuläre Handlung, die Tötung von Uria und die Entführung von Bathsheba, ist nicht nur eine separate Handlung, die begangen wurde. Das spiegelt wieder, wer ich bin, bis ins Innerste meines Seins, ich bin ein Sünder durch und durch. Ich ganz ich. Das ist der Moment, in dem ein Mensch erkennt, wie die Sünde im Kern seines Wesens steckt. Die letzte Phase, die ich nur kurz betrachten möchte, ist, dass David in Psalm 51, Vers 4 eine Aussage macht, ich weiß, dass meine Übertretung und meine Sünde immer vor mir ist. Dann macht David diese Aussage, diese Frage, ist diese Aussage immer wahr? David sagt, gegen dich und dich allein habe ich gesündigt, er spricht zu Gott und das getan, was in deinen Augen böse ist. Ist diese Aussage wahr? Gegen dich, Gott, und gegen dich allein habe ich gesündigt. Ist das wahr? Ich glaube nicht, dass das wahr ist. Ich sage nicht, dass es einen Fehler in der Bibel gibt. Das ist Poesie. Hast du in der Poesie Übertreibungen? Was ist eine Übertreibung? Es ist eine Übertreibung zur Betonung, eine Übertreibung. Konzentrierst du dich in der Poesie auf eine Sache nach der anderen und gibst ihr alle möglichen Metaphern, während du dich auf diese eine Sache konzentrierst? Ich denke, David konzentriert sich hier auf seine Beziehung zu Gott. Er ist so auf Gott fokussiert, dass alle anderen Dinge wegfallen. Hat David nun gegen Uria gesündigt? Er hatte Uria getötet. Hatte er gegen Bathsheba gesündigt, indem er Bathsheba einnahm? Er hatte gegen Bathsheba gesündigt. Aber sein Fokus liegt jetzt auf Gott, wenn er Gott sieht, verblasst alles andere und er sagt, gegen dich und nur gegen dich habe ich gesündigt. Ich denke, es ist ein poetischer Ausdruck. Ich glaube nicht, dass er leugnet, dass das, was er getan hat, Bathsheba verletzt hat, wir sehen, dass das Kind stirbt und Uria tot ist. Ich glaube nicht, dass er das herunterspielt, aber er konzentriert sich auf seine Beziehung zu Gott. Es ist ein poetischer Ausdruck. Es ist eine Übertreibung, die nicht zeigen soll, dass er das, was er Uria angetan hat, herunterspielt. Dies ist die Phase, in der ein Mensch erkennt, dass seine Sünde seine Beziehung zu Gott beeinflusst. Es gibt also verschiedene Stadien der Buße. Lassen Sie mich ein Beispiel dafür geben. Es war einmal vor langer Zeit, als wir in eine Gemeinde mit etwa 300 oder 400 Menschen zogen. Einer meiner ehemaligen Studenten, dem ich das Buch der Psalmen in einem Seminar College beigebracht habe, war der Pastor dieser Gemeinde. Er hatte eine wunderbare Frau mit 5 Kindern, kleinen Kindern, wahrscheinlich alle unter 10 Jahren, und einer wunderbaren Frau. Wir gingen in die Kirche und er predigte. Er war ein guter Prediger, und so gingen wir jede Woche hin und hörten ihn predigen. Eines Tages erwischten sie ihn bei einer Affäre mit der Kirchensekretärin. Das ist ein Problem. Er erhob sich dann vor der Kirche und mit großen Tränen erkannte er an, was er getan hatte, und bereute vor der Kirche. Übrigens, bedeuten Tränen immer Reue? Nein. Ich sah einen meiner besten Freunde in Tränen ausbrechen, und es war keine Reue. Seien Sie vorsichtig, Tränen können irreführend verwendet werden. Ich denke, in diesem Fall war es legitim, er wurde erwischt, er bekannte seine Sünde vor der Kirche, er weinte, und die Kirche umarmte ihn. Etwa 2 Wochen später sagte er, in Ordnung, es ist jetzt vorbei, ich werde das nicht noch einmal tun, ich möchte aufstehen und wieder anfangen zu predigen. Was denkst du? Es gibt verschiedene Stufen der Umkehr. Er bereute, dass er erwischt worden war. Aber wenn wir über Busse sprechen, muss er dann wieder eine Beziehung zu seiner Frau aufbauen. Wird das in 2 Wochen wiederhergestellt? Vertrauen, wie lange dauert es, bis Sie das Vertrauen brechen? Im Handumdrehen. Wie lange dauert es, bis Sie wieder Vertrauen aufgebaut haben? Ein Langzeit. Frage, hat er alle möglichen Dinge, über die er mit seinen Kindern und seiner Frau sprechen muss? Die Gemeinde erkannte, dass dieser Typ keine Ahnung hat, was er getan hat. Nach 2 Wochen, um wieder aufzustehen und zu predigen? Die Gemeinde war gut, sie arbeitete etwa 1 oder 2 Jahre mit ihm zusammen. Ich glaube, er ist danach in eine Lebensversicherung eingestiegen oder hat Autos verkauft oder so etwas. Wie auch immer, er musste zuerst seine Beziehung zu seiner Frau wiederherstellen und das braucht Zeit. Nun, ich war persönlich verletzt, weil ich ihm diese Passage über David und Bathsheba beigebracht hatte. Es ist so, als hätte ich das gelehrt, warum hast du das nicht gelernt? Also bin ich bereit, ihn zu verurteilen. Frage, ist das die Art und Weise, wie ich mit ihm rübergekommen bin? Die Antwort lautet, nein. Jetzt zeige ich Ihnen das One-Step-Prinzip. Hier oben auf der Vorderseite funktioniert es wirklich gut. Wenn ich hier am Rand bin, wenn ich nur einen halben Zentimeter gehe, könnte ich auf den Kopf fallen, weil hier eine Stufe ist. Alles, was es braucht, ist weniger als ein halber Zentimeter und ich bin unten. Ich verwende das Einschrittprinzip, das besagt, dorthin, nur um Gottes Gnade willen, gehe ich. Ich bin nicht in der Position zu sagen, hey, Mann, du hast eine Sünde vor Gott begangen, schau dir all diese Leute an, die jetzt alle durcheinander sind. Ich bin nicht die Person, die mit dem Finger auf mich zeigt, denn das hätte mir passieren können, dort, wenn ich nur um Gottes Gnade willen gehe. Ein Schritt und ich falle auf die Nase. Was ich also sagen will, ist, dass wenn du Menschen findest, die Busse tun, vorsichtig sein sollte, wenn du urteilst. Jesus hat es am besten gesagt, er, der vollkommen ist, wirft den ersten Stein. Sollte die christliche Gemeinschaft von allen Gemeinschaften am barmherzigsten sein, wenn ein Mensch in Sünde gefallen ist? Bedeutet das übrigens, dass wir die Sünde entschuldigen? Nein. Er musste lange Zeit mit ihm zusammenarbeiten, als er die Beziehung zu seiner Frau und seinen Kindern wieder aufbaute. Alles, was ich sage, ist, in diesen Bereichen vorsichtig zu sein. David gibt uns also ein großartiges Beispiel für Umkehr. Die Kraft der Reinigung, reinige mich mit Ysop, und ich werde rein sein. Hast du jemals gesündigt und die Schmutzigkeit davon gespürt? Reinige mich mit Ysop, so werde ich rein sein, wasch mich, und ich werde weißer als Schnee sein. Schöne Passagen. Schaffe in mir ein reines Herz, o Gott. Wunderbare Statements, die man die Lieder in der Kirche singt, bis zum heutigen Tag. Und erneuere einen unerschütterlichen Geist in mir. Kann Gott einen Menschen gebrauchen, der Unsittlichkeit begangen hat? Kann Gott einen Menschen wie David gebrauchen, der gemordet hat? Ich denke, die Antwort ist ja. David schreibt diesen Psalm, schreibt er ihn vor oder nach seiner Affäre mit Bathsheba. David schreibt die Bibelstelle, Psalm 51, einen seiner besten Psalmen, nach seiner Sünde mit Bathsheba. Er ist ein gebrochener Mann und betet um Gottes Vergebung. Ich habe früher in einem Hochsicherheitsgefängnis gearbeitet, um ehrlich zu sein, viele der Jungs, die ich kenne, sind Mörder. Ich habe heute nur an Chris gedacht. Er muss 25, 30 Jahre im Gefängnis gewesen sein. Er hat jemanden ermordet, als er 19 Jahre alt war. Er ist jetzt aus dem Gefängnis entlassen und tut Gottes Werk auf wunderbare Weise. Kann Gott einen Menschen gebrauchen, der ein Mörder ist? Dieser Mann sitzt seit 25 Jahren im Gefängnis und ist jetzt ein älterer Kerl, der Kindern hilft. Ich habe es immer und immer wieder gesehen. Einer der Jungs, zu denen ich am meisten aufschaue, war Al Naskev. Jeder in Gary, Indiana, kannte diesen Kerl. Was auch immer, er verkaufte es und nahm Drogen. Er saß im Gefängnis. Einer der gottesfürchtigsten Menschen, die ich je in meinem Leben getroffen habe, war ein Dealer. Er stand um 5 Uhr morgens auf und saß an seinem Toilettensitz. Ich möchte im Gefängnis nicht ins Detail gehen. Er liegt auf den Knien und die anderen Jungs dachten, er würde etwas schnüffeln, sie haben ihn immer verspottet, aber er hat gebetet. Was ich damit sagen will, ist, seid vorsichtig, Gott kann Menschen auch nach großen, großen Sünden gebrauchen. Er scheint sich daran zu erfreuen, die Zerknirschten oder Zerbrochenen zu verwenden. Ich sage das, weil einige von euch im Laufe ihres Lebens Dinge tun und das Gefühl haben, dass ihr nicht mehr zu retten seid und dass Gott euch jetzt nicht gebrauchen kann wegen dem, was ihr getan habt. Das stimmt nicht. Gott benutzt zerbrochene Gefäße. Gott ist im Prozess der Erlösung. Er nimmt kaputte Dinge und repariert sie. Und das sind wir. Kommen Babys in den Himmel? Zurück zu David, kommen Babys in den Himmel? Diese Frage taucht nun in 2. Samuel, Kapitel 12 auf. Nach 7 Tagen stirbt das Kind. Kommen Babys in den Himmel? Kapitel 12, Vers 23, aber jetzt, da er tot ist, warum sollte ich fasten, kann ich ihn wieder zurückbringen? Ich werde zu ihm gehen, aber er wird nicht zu mir zurückkehren. Bedeutet das, dass David sterben wird, nachdem das Kind tot ist? Die Frage ist, was sagt die Bibel über Säuglinge, die sterben? Gibt es irgendwo in der Bibel, wo es heißt, dass Babys in den Himmel kommen? Es gibt keinen Ort in der Bibel, der sagt, was mit Babys passiert. Es existiert nicht in der Schrift. Frage, wäre das zu Davids Zeiten eine wirklich wichtige Frage gewesen? Haben sie damals viele Babys verloren? Verlieren wir jetzt viele Babys? Es war einmal. Da hatte ich 3 Kinder. Meine Frau wurde mit einem 4. Kind schwanger. Wir waren weder finanziell noch emotional bereit, weil wir 3 kleine Kinder hatten und nicht wussten, ob wir damit umgehen würden. Es hat mehrere Wochen gedauert, bis wir versucht haben, aufzustehen, denn als wir es den anderen Kindern erzählten, wollten wir wirklich begeistert sein. Schließlich standen wir auf und waren bereit, den Kindern zu sagen, dass sie einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester bekommen würden, und wir sind alle dafür und das ist gut. Ich ging ins Badezimmer und es sah aus wie in einem Slasher-Film. Überall war Blut. Meine Frau trug ein weißes Kleid, es war total rot. Ich hob sie auf. Ich rannte hinunter zum Auto. Ich glaube nicht, dass ich in meinem ganzen Leben jemals so schnell gefahren bin, ich habe einfach auf das Gaspedal gedrückt und wir waren im Krankenhaus. Es war wirklich beängstigend, sie war weiß wie ein Geist. Ich komme ins Krankenhaus, ich bin auch zugedeckt, sitze in der Notaufnahme und plötzlich höre ich über den Lautsprecher Vitalzeichen instabil. Ich nahm Latein, damit ich wusste, dass Vital so viel wie Leben bedeutete. Instabile Vitalfunktionen bedeutet, heilige Kuh, wird sie sterben? Ich wusste nicht, dass jemand so schnell so viel Blut verlieren kann. Was ist passiert? Gott verschonte sie und sie pumpten einen ganzen Haufen Blut in sie, aber lange Rede, kurzer Sinn. Was ich damit sagen will, ist es mir wirklich wichtig zu wissen, was mit Säuglingen passiert. Ich habe oft gedacht, wenn ich in den Himmel komme, wird irgendein Kind zu mir kommen und sagen, hey, alter Mann. Ich habe auf dich gewartet, warum hast du so lange gebraucht? Was passiert mit solchen Säuglingen? Nun möchte ich nur einen weiteren Aspekt davon geben, und das ist eine reine Vermutung meinerseits. Nun, einige Leute argumentieren so, alle Menschen sind sündig durch Adams Sünde, Adams Sünde kommt über alle Menschen, Römer Kapitel 5. Babys sind Menschen. So empfangen alle Menschen die Sünde durch die Sünde Adams. Babys sind Menschen und daher sind Babys Sünder. Nun, was passiert mit Sündern? Nun, wenn du in Massachusetts bist, ist das nichts, weil jeder in Massachusetts in den Himmel kommt. An anderen Stellen in der Schrift heißt es, dass der Sündenlohn der Tod ist. So müssen alle Sünder die Strafe der ewigen Strafe auf sich nehmen, wenn sie nicht glauben. Aber wie glaubt ein Baby? Ein Baby kann nicht einmal verstehen, was sie sagen. Mit dieser Argumentation werden einige Leute also zu dem Schluss kommen, dass Säuglinge es nicht schaffen. Sie akzeptieren Jesus nie, also schaffen sie es nicht. Das ist die Art und Weise, wie manche Leute argumentieren. Jetzt möchte ich auf eine andere Art und Weise argumentieren. In Jesaja, Kapitel 7, Vers 15, denkt daran, dass nirgendwo in der Schrift steht, dass Babys es schaffen. Aber in Jesaja, Kapitel 7, Vers 15 heißt es, und das ist eine ziemlich berühmte Stelle, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben, die Jungfrau wird schwanger sein, kommt mir bekannt vor, nicht wahr? Sie wird einen Sohn gebären, und du wirst ihn Emmanuel nennen. Dies wird im Neuen Testament in Bezug auf Jesus zitiert. Er wird Quark und Honig essen, wenn er genug weiß, um das Unrecht abzulehnen und das Richtige zu wählen. Ist das der Versuch zu sagen, dass ein Kind, wenn es an einen bestimmten Punkt kommt, Quark und Honig isst, erkennen wird, was richtig und falsch ist? Einige Leute benutzen das dann, um zu sagen, dass es ein Zeitalter der Rechenschaftspflicht gibt. Bevor das Baby nicht merkt, ob es sündigt oder nicht, ist das Baby ein Baby. Aber an einem bestimmten Punkt würde dieser Punkt übrigens für jeden Menschen unterschiedlich sein. Es ist nicht nur im Alter von 2 Jahren bist du verantwortlich, Babys unterscheiden sich wirklich. Einige Kinder unterscheiden früher zwischen richtig und falsch, andere müssen später warten, bis sie 15 oder 16 Jahre alt sind, bis sie dieses Bewusstsein bekommen. Die Frage ist nun, wenn David sagt, ich war sündig von der Zeit an, als meine Mutter mich empfing, ist das eine poetische Sprache? Ist das übertrieben? Ich möchte die Poesie nicht unbedingt zu einer doktrinären Aussage machen. Ich denke also, dass Sie vorsichtig sein sollten, wenn Sie das tun. Ein weiterer Vers, der mir sehr geholfen hat, ist der andere Vers in 1. Mose 18,25, wird nicht der Richter der ganzen Erde recht tun. Wer trifft letztendlich die Entscheidungen? Gott macht den Ruf. Gott wird das Richtige tun. Ich weiß es vielleicht nicht, aber ich vertraue ihm. Aber es stellt sich die Frage, warum sagt uns Gott nicht, was mit Säuglingen passiert? Das ist eine wirklich wichtige Frage für mich, und ehrlich gesagt, für David wäre es auch eine sehr wichtige Frage gewesen. Ich werde mir einen Grund ausdenken. Ich denke mir das aus, die Bibel sagt uns das nicht. Nehmen wir an, Gott würde sagen, dass alle Säuglinge vor dem Alter von 2 Jahren unschuldig sind und daher automatisch in den Himmel kommen, und Gott würde das in der Bibel sagen. Was würden die Leute tun? Würden Menschen Babys töten? Habe sowieso viele Kulturen Babys getötet. Jetzt hätten sie eine Begründung, das zu tun. Würden Christen Babys töten, wenn sie wüssten, dass alle Babys vor dem Alter von 2 Jahren in den Himmel kommen? Würden Christen in islamische Länder gehen, ich glaube, sie nannten es die Kreuzzüge, und Säuglinge töten? Abtreibungskliniken wären Massenevangelisation, oder? Es würde den Abtreibungskliniken Anerkennung geben, weil sie all diese Babys in den Himmel schicken würden. Was ich also vorschlage, ist, dass Gott uns nicht sagt, ob sie in den Himmel kommen oder nicht, weil er nicht will, dass wir das tun, und er weiß, dass wir korrupt sind und solche Dinge passieren würden. Habe ich nun eine Ahnung, warum Gott das tut? Ich habe keine Ahnung, ich habe es mir ausgedacht. Ich möchte nur ehrlich zu dir sein. Es macht für mich Sinn, aber man muss vorsichtig sein, Gott weiß, warum er diese Dinge tut. Gott hätte es uns sagen können, aber er hat sich dagegen entschieden. Aber da große Fragezeichen, das hat sich Hildebrand nur ausgedacht. Davids Zählung der Menschen. Fahren wir mit David fort. Eine weitere Sünde, die David in Kapitel 24 begangen hat, lautet, wieder brannte der Zorn des Herrn gegen Israel, und er hetzte David gegen sie auf und sprach, geht hin und macht eine Volkszählung von Israel und Juda. Also schickt David Job aus, um die Leute zu zählen. Was ich interessant finde, ist, dass wenn man sich den anderen Vers in 1. Chronik, Kapitel 21, ansieht. Wir haben nicht viel mit Chronicles gemacht, aber Chronicles ist Parallelen zu Kings. Hier ist, was dort steht, Satan erhob sich gegen Israel und stachelte David an, eine Volkszählung durchzuführen. In Könige, wer hat David dazu angestiftet, die Volkszählung durchzuführen? Gott. Wer hat David in der Chronik dazu angestiftet, das Volk zu zählen? Satan. Seht ihr, haben wir als Monotheisten ein Problem? Wir haben einen Gott, der über allem steht. Steht Gott über dem, was gut und böse ist? Liegt das Böse außerhalb der Kontrolle Gottes? Nein. Wir haben einen souveränen Gott, er ist der König über alles. Ist es Gott hier drüben und Satan dort? Ist das die Art und Weise, wie die Bibel es darstellt? Nein. Satan steht unter Gott. Könntest du im Buch Hiob sagen, dass Gott das mit Hiob getan hat? Ja, das könnte man sagen, aber hat Satan das Hiob angetan? Satan hat das von Gott erlaubt. Ich denke, das ist es, was man hier auch bekommt. Gott wird Israel richten, aber was er tut, ist, dass er Satan dann zulässt, dass David die Menschen zählt, damit sie gerichtet werden. Gott wird also Gericht über sie bringen, er benutzt Satan, um dieses Gericht herbeizuführen. Satan wird also als ein Werkzeug von Gottes Gebot benutzt. Jetzt versucht Satan, Böses zu tun, und Gott versucht, Gutes damit zu tun. David in 2. Samuel, Kapitel 24, Vers 10 gibt zu, dass es Sünde seinerseits war. Und nachdem er die kämpfenden Männer gezählt hatte, sprach er zum Herrn, ich habe viel gesündigt durch das, was ich getan habe. Warum ist David ein Mann nach Gottes eigenem Herzen? Weil er seine Sünde bekennt. Er bereut und kehrt immer wieder zu Gott zurück, obwohl er einige ziemlich schlimme Dinge getan hat. Er kehrt zu Gott zurück, er tut Buße. Gott gibt ihm drei Möglichkeiten, du hast 3 Jahre Hungersnot, oder du hast 3 Monate Zeit, um vor deinen Feinden zu fliehen, oder du hast 3 Tage Seuche. David schaut sich das an und sagt, wer hat mit der Pest zu tun? Wenn die Pest kommt, dann ist es Gott. Wenn es also Gott ist, kann ich vielleicht zu Gott beten und Gott wird mein Volk verschonen. Vielleicht ist Gott uns gnädig. Also werde ich mir die 3 Tage der Pest aussuchen. Werden die Feinde 3 Monate vor ihnen gnädig sein? Wahrscheinlich nicht, aber Gott hat damit zu tun. Dieser Engel steht im Grunde auf und tötet die Menschen und David betet. Aber was passiert dann? Dieser Engel tötet das Volk aus der Tenne von Arauna, dem Jebusiter. David sieht, wie dieser Engel von der Tenne von Arauna aus das Volk tötet. Gott sagt zu David, kauf die Tenne von Arauna. Wenn ich nun Tenne sage, ist die Tenne hoch oder niedrig? Es befindet sich auf dem Gipfel des Berges. Diese Tenne von Arauna ist eine flache Fläche, auf der sie auf einer Anhöhe dreschen. Dieser Ort, an dem die Menschen gerichtet werden, wird genau der Ort sein, den Gott für seinen Tempel auserwählt hat. David kauft die Tenne von Arauna, Salomo wird den Tempel gleich dort errichten. Der Ort des Gerichts selbst verwandelt sich in einen Ort des Segens, an dem die Gegenwart Gottes zu finden ist. Das ist eine Art kühle Umkehrung, die man in der Schrift findet. Student, werden die Menschen für Davids Sünde verurteilt? Antwort, nein, Gott würde die Menschen sowieso bestrafen, weil sie gesündigt hatten, und er benutzt die Sünde, die David begangen hat, als Mittel, um die Menschen zu richten. Es gibt hier also mehrere Faktoren, die Menschen werden für ihre Sünde gerichtet, aber die Mittel zum Urteil kommen durch diese Plagen. Es ist also ziemlich knifflig dort. Salomos Einsetzung als König. David hat einen Sohn namens Salomon. Springen wir zu Davids Sohn Salomon. Unter Salomo geht es gut im Königreich. Ist dir schon aufgefallen, dass ich Seifenblasen darum gelegt habe? Das ist Salomo. Dies ist die sprudelnde Zeit des Königreichs, in der die Dinge gut laufen.
1.
Könige, Kapitel Januar 2011 ist die Geschichte Salomos. Sein richtiger Name ist Schlomo, aber wenn man Schlomo sagt, denken die Leute, dass man etwas Böses tut. Welches hebräische Wort hören wir nun in Schlomo? Shalom. Salomos Name bedeutet Shalom, Frieden. Warum dürfte David den Tempel nicht bauen? Wir haben die Chronik nicht gelesen, aber die Chronik sagt uns, dass David ein Mann von Blut war. Und Gott sagt, David, du kannst meinen Tempel nicht bauen, aber David hortet viel Gold und Silber für Salomo. Also kaufte David die Tenne von Arauna. David baute auf, sparte und traf diese großartigen Vorkehrungen, damit Salomo den Tempel bauen konnte. Salomo war auch selbst wohlhabend. Diese Periode von Sohn David Salomo wird die Vereinigte Monarchie genannt. Das ist der Zeitpunkt, an dem Israel unter Sohn und dann unter David vereint ist. In diesem Kurs gibt es 4 Termine zu lernen. Davids Datum ist 1000 vor Christus, Abraham war 2000 vor Christus und Salomo kommt 40 Jahre nach David. Salomo ist Davids Sohn. Unter diesen 3 Königen war Israel vereint, es war noch nicht in Nordisrael und Südjuda zerbrochen. Sobald Salomo kommt, macht Salomo am Ende seines Lebens einige ziemlich unangenehme Dinge und das Königreich wird sich in Nord und Süd aufteilen. Ihr werdet also Israel im Norden und Juda im Süden haben. Das Königreich wird sich tatsächlich in Nord und Süd teilen. Sprechen wir also über Salomo und diesen Machtwechsel. In 1. Könige, Kapitel 1 sehen wir an dieser Stelle Adonijas Kandidatur für den Thron. Adonija war Salomos älterer Bruder, wir erhalten tatsächlich diese Aussage über ihn, Adonija aber, dessen Mutter Haggit war, trat vor und sprach, ich will König werden. Also hielt er Wagen und Pferde bereit und etwa 50 Mann, die vor ihm herliefen. Dann wird diese Bemerkung über David gemacht, sein Vater hat sich nie in ihn eingemischt, indem er ihn fragte, warum verhältst du dich so, wie du es tust. Er war auch sehr gut aussehend und wurde neben Absalom geboren. Hilft es, gut aussehend zu sein, wenn man König werden will? Ja. Es weist darauf hin, dass dieser Typ wirklich gut aussieht. Und es heißt, sein Vater hat sich nie in ihn eingemischt. Gehört es zu den Aufgaben eines Vaters, sein Kind zu disziplinieren? David fragte ihn nie, warum machst du das? Er mischt sich nie wirklich in dieses Kind ein oder diszipliniert es. Lassen Sie mich das nun auch geografisch einrichten. Ihr werdet die Stadt Davids sein. Das ist Jerusalem. Ihr seid hier drüben der Ölberg. Der Mount of Olives ist etwa 2700 Fuß hoch. Es gibt ein Tal, das Kidron-Tal, das sich zwischen dem Ölberg und der Stadt Davids erstreckt. Es geht ins Tote Meer. Es gibt hier ein weiteres Tal, das Central Valley genannt wird, und es gibt eines im Westen, das Hinnom Valley genannt wird. Es gibt 2 Federn, in Rogel, de was bei Rogel Quelle bedeutet. Adonija kommt also aus Jerusalem, er nimmt seine Knaben und seine Streitwagen und kommt hinunter nach Enrogel, wo er sich als König verkünden wird. David nimmt Salomon und ihr wisst, wo die andere Quelle ist. Es liegt in der Nähe der Stadt. Es ist die Gihon-Quelle. Erinnert sich noch jemand an Hiskias Tunnel und wie verlieren sie sich in Jerusalem-Programm? Was passiert, ist, dass David Salomo direkt neben der Stadt ankündigen wird, während Adonija weiter weg ist. Die Geografie spricht also zu Salomos Gunsten. Aber jetzt schauen wir mal, was passiert. Zunächst einmal weiß David nicht, was los ist. In 1. Könige ist 1. David nicht dabei. Er ist ein alter Mann, er ist so alt, dass er keine Wärme bekommen kann. Also finden Sie diese Frau, Abishag, die diese schöne, wunderschöne junge Frau ist. Sie schläft mit David, nicht um Sex zu haben, sondern im Grunde, um ihn warm zu halten. Was also passiert, ist, dass Nathan zu Bathsheba geht und sagt, David ist so verrückt, hat David nicht gesagt, dass Salomo der nächste König sein sollte. Nun, Adonija ist hier unten und macht sich zum König. Also schmieden Bathsheba und Nathan diesen Plan. David ist raus und Bathsheba geht hinein, um mit David zu sprechen, um die Dinge für Salomon zu sichern. Lass mich also Kapitel 1, Vers 31 lesen, dort heißt es, und Bathsheba verneigte sich tief, ihr Angesicht zur Erde, kniete vor dem König nieder und sprach, mein Herr, der König David lebe ewig. Und David sprach, rufe Zadok und Nathan den Propheten und Benja und Juda und nimm mein eigenes Maultier. Hol dir sein königliches Maultier. Also wird er Salomo auf das königliche Maultier setzen. Du reitest auf dem königlichen Maultier in die Stadt, das heißt, du bist König. Erzählen Sie mir von einem anderen König, der auf einem Maultier in die Stadt reiten und ein König sein wird, Jesus, im triumphalen Einzug. Als Jesus eintritt, steigt er auf einem Esel ein, und die Menschen rufen Hosanna, Hosanna. Salomo wird also auf diesem Esel reiten, auf diesem königlichen Maultier. Salomo wird zum König erklärt werden. Salomo ist der Sohn von Bathsheba. Die Schwierigkeit mit Salomo, da ich 1. Könige Januar 2011 studiert habe, bin ich wirklich begeistert von Salomo. Ich unterrichte die ganze Bibel, aber Salomo ist eigentlich mein Fachgebiet. Jetzt habe ich Salomo viel studiert und es hat mich immer wieder gestört und ich spreche endlich darüber. In 1. Könige Januar 2011 spricht Salomo selten. Salomo selbst spricht selten, außer wenn er Beamtendeutsch spricht, als König spricht oder so etwas. Es stört mich schon seit Jahren. Wenn du über David liest, erfährst du dann auch etwas über Davids Herz? Wenn du die Geschichten über David und Jonathan liest, erfährst du dann etwas über Davids Herz? Wenn du die Psalmen liest, erfährst du dann etwas über Davids Herz? Man studiert David eine Weile und ich habe das Gefühl, dass ich David wirklich gut kenne, weil ich sein Herz gesehen habe. Ich habe seine Höhen und Tiefen gesehen, ich habe gesehen, wie er auf Dinge reagiert hat. Bei Salomon habe ich ihn viel mehr studiert und ich habe das Gefühl, ihn nicht zu kennen. Wo ist Salomo? Er spricht in der Erzählung nie sehr viel, es sind immer Leute, die über ihn sprechen. Wenn er spricht, dann spricht und betet er immer, wie der König, nicht persönlich. Das stört mich und ich möchte später darauf zurückkommen, warum Salomo so weit aus der Erzählung heraus ist. In der Tat, als Salomo zum König ernannt wird, führt Salomo irgendetwas von diesen Verschwörungen durch? Plant Salomo, selbst König zu werden? Nein. Die gesamte Handlung wird von Nathan und Bathsheba und den anderen Jungs gemacht. Salomo ist stellen auf dem königlichen Esel. Es ist nicht so, dass er sagt, hey, ich will König werden, lass mich auf dem königlichen Esel reiten. Nein, andere Leute haben ihn auf den Esel gesetzt. Salomon ist also kein Draufgänger, bei dem er sein Herz auf der Zunge trägt und das stört mich, aber darauf kommen wir gleich zurück. Davids Rat an Salomo. Nun gibt David Salomo in Kapitel 2, Vers 2 einen Rat, wie es ein Vater seinem Sohn geben würde. Dies ist eine interessante Stelle, nun nahte die Zeit, in der David sterben würde. Er übertrug Salomo, seinem Sohn, die Auftrag. Dies sind die letzten Worte eines Vaters an seinen Sohn. Erinnern Sie sich an die letzten Worte, die ein Vater an seinen Sohn richtete, wenn der Vater starb? Ja, du erinnerst dich für immer an diese Worte. Ich bin im Begriff, den Weg der ganzen Erde zu gehen, sagte er, also sei stark und zeige dich als Mann, interessant dort, Stärke. Dieser Vers ist nicht politisch korrekt, sei stark und zeige dich als Mann. Was bedeutet es, in unserer Kultur ein Mann zu sein? Das ist politisch sehr inkorrekt. Ich liebe es trotzdem. Achtet darauf, was der Herr von euch verlangt. Was verlangt der Herr von euch? Wandele auf seinen Wegen. Halte seine Gebote und Gebote, seine Gesetze und seine Ansprüche, wie sie im Gesetz des Mose geschrieben stehen. Ist sich David also des Gesetzes des Mose bewusst? Nun werden einige eurer liberalen Kritiker sagen, das Gesetz des Mose wurde noch nicht 150 Jahre lang geschrieben, mit diesen JP-Quellen, die wir uns vorhin angesehen haben. Frage, ist sich David des Gesetzes des Mose bewusst? Sagt David zu Salomo, du sollst deinen Kopf besser im Gesetz des Mose behalten in der Tora? Damit es euch gut geht in allem, was ihr tut und wohin ihr auch geht, und damit der Herr sein Versprechen an mich halte. Was war das Versprechen, das Gott David gab?
2.
Samuel, Kapitel 7, Vers 14. David, ich will dir ein Haus bauen, und dein Haus wird ewig halten, was bedeutet, dass einer von Davids Söhnen für immer über Israel herrschen würde. Wir wissen, dass es Jesus ist, der zum Messias geht. David kommt zu Salomo. Aber beachten Sie, dass es eine Verschiebung in der Erzählung gibt, der Herr mag sein Versprechen an mich halten und dann sagt er, wenn deine Nachkommen darauf achten, wie sie leben und ob sie treu wandeln. Werden einige von Salomos Nachkommen treu mit dem Herrn wandeln? Hiskia und Josia. Aber werden die meisten von ihnen in die Irre gehen? David sagt, dass der Bund mit David in einigen Aspekten ein bedingter Bund ist. Es gibt einen Wenn-Teil. Ihr müsst auf den Wegen des Herrn wandeln, sonst wird der Herr eure Nachkommen nicht so auf den Thron setzen, wie er es getan hätte. Es gibt also ein Wenn mit David, und das ist interessant. Wird Jesus nun für immer und ewig auf dem Thron sitzen? Ja, das wird geschehen, weil Gott sein Wort gegeben hat, aber Davids Nachkommen werden daran teilnehmen, auf verschiedenen Ebenen, entsprechend ihrem eigenen Gehorsam. Davids Abschussliste. David ist ein alter Mann und sagt, okay, Salomo, du musst das Königreich aufräumen, weil es bestimmte Dinge gibt, die David nicht getan hat. David gibt Salomon seine Abschussliste, wie ich sie nenne. Wer wird auf dieser Abschussliste stehen? Lassen Sie uns einfach über diese Jungs sprechen. Wer hat mehr Blut an seinen Händen als jeder andere in Davids Reich? Job. Job war Davids General und Job tötete Abner kaltblütig. Job tötet jeden in der Erzählung. In der Erzählung wird uns gesagt, dass Job Absalom tötet. Und David sagt, Salomo, ich bin ein Mann von Blut. Sie müssen sich um dieses Problem kümmern. Job hat Blut an seinen Händen. Übrigens, Sie fragen sich vielleicht, warum David sich nicht um das Problem kümmert. Warum zwingt er seinen Sohn dazu, das zu tun? Ist es sehr wahrscheinlich, dass Job und David gute Freunde waren? Sie sind beide zusammen in Bethlehem aufgewachsen. Sie sind beide zusammen vor Saul geflohen und haben zusammen gekämpft. Diese Jungs sind also lebenslange Kampfgefährten. Also wird David das seinem Freund nicht antun. Aber Job hat überall Blut an seinen Händen, also möchte David, dass Salomo sich darum kümmert, damit sein Kopf nicht in Frieden nach unten geht. Was macht Job also? Nachdem Salomo die Macht übernommen hat, rennt Job in den Tabernakelbereich und ergreift die Hörner des Altars, um Asyl zu erhalten. Salomo sagt, geh hinein und töte ihn auch dort, ich will dieses Blut nicht auf meinem Reich haben. Erinnert sich jemand daran, wer Shimei war? Das ist eine schwierigere Frage. Er ist eine Nebenfigur. Lassen Sie mich Ihnen nur die Geschichte von Shimei erzählen. Absalom kommt herbei, um seinen Vater zu töten. David flieht aus Jerusalem über das Kidron-Tal, über den Ölberg. Als David über den Ölberg rennt, taucht er auf, aber Shimei, ein Nachkomme von Saul, und er sagt, sieh David, du bekommst endlich, was zu dir kommen sollte. David, du warst ein böser Kerl mit Saul. Jetzt bekommst du also, was du verdienst. Also verflucht Shimei David, als David vor seinem Sohn flieht, in einer Schwachstelle. Könnte David Shimei getötet haben? Aber David ist gnädig und verschont Shimei, aber er sagt Salomon jetzt, dass dieser Kerl mich verflucht hat, kümmere dich um das Geschäft. Wie macht Salomo Shimei? Es ist irgendwie interessant, wie er ihn macht. Er sagt, Shimei, ich werde dir nicht das Leben nehmen, aber wenn du jemals Jerusalem verlässt, werde ich dich töten. Was macht also einer von Shimeis Dienern? Shimeis Diener läuft davon. Was macht Shimei? Shimei rennt seinem Diener hinterher, um ihn zurück nach Jerusalem zu bringen. Salomo erfährt davon und sagt, ich habe dir gesagt, dass du die Stadt nicht verlassen sollst. Also wird Shimei ausgeschaltet. Was ist mit Adonija? Adonija hat ein Problem. Erinnern Sie sich, als Abner und Ischbosheth in Jordanien waren? Abner sagte, ich will Rizpa, die Konkubine Sauls, und Ischbosheth flippte aus, weil es war, als wäre es ein Spiel um das Königtum. Adonija, der Sohn Davids, sagt, ich will Abishag. Erinnerst du dich an die hübsche junge Frau, die mit David geschlafen hat? Adonija sagt, ich will sie jetzt für mich haben. Ist das ein Spiel um das Königtum, damit er mit derselben Frau schlafen kann, die mit David geschlafen hat? Es wird also angenommen, dass Adonija, wenn er sagt, dass er Abishag will, ein Angebot für das Königtum macht. Also sagt Salomo, du musst gehen, Adonija, das ist nicht richtig. Also schaltet Salomo Adonija aus. Mit diesen drei Personen reinigt Salomo das Königreich und macht es reiner, damit er kein Blut an seinen Händen hat und keine politischen Intrigen in den Rücken fällt. Salomos Weisheit. Das Interessante an dieser Erzählung ist, dass ich Ihnen zeigen werde, dass Salomo weise war, bevor Gott ihm die Weisheit gab. Er wird in Kapitel 3 einen besonderen Traum haben. Er wird in Gibeon träumen und Gott wird ihn fragen, was er will. Salomo sagt, dass er weise und kritisch sein will. Gott wird davon beeindruckt sein und macht ihn weiser als irgendjemand sonst auf der Welt. Aber Salomo war schon vor dem Traum weise, und David erkennt darin seinen Vater. In Vers 6 heißt es, handle mit ihm, das ist Job, nach deiner Weisheit, Salomo. Lass sein graues Haar nicht in Frieden ins Grab hinabsteigen. David erkannte, dass sein Sohn weise war. Das ist vor dem Traum. Wenn du dann zu Kapitel 2, Vers 9 übergehst, wieder vor dem Traum, sagt David zu Salomo, aber jetzt halte ihn nicht für unschuldig, diesmal spricht er von Schimei, du, Salomo, bist ein Mann der Weisheit. David sagt zu Salomo, du wirst wissen, was du mit ihm tun sollst, bringe seinen grauhaarigen Kopf blutig zu Grabe. Salomo war also schon vor dem Traum weise. Macht Gott das oft mit Menschen, nimmt ihre Gaben und vermehrt dann ihre Gaben? Es war nicht so, dass Salomo vorher ein Narr gewesen wäre. Hier bezieht Salomo seine Weisheit, 1. Könige, Kapitel 3, an der Opferstätte in Gibeon. Salomo geht hinauf und opfert vor dem Herrn, und Gott kommt im Traum zu Salomo, und der König ging zu Gibeon, um Opfer darzubringen, und in Gibeon erschien der Herr Salomo in der Nacht während eines Traums, und der Herr fragte, bitte, was ich dir geben soll. Jetzt weißt du, ob der Flaschengeist aus der Flasche kommt und dir drei Wünsche erfüllt. Was ist ihr Wunsch? Man muss dabei klug sein. In den ersten beiden Wünschen erfüllst du alles, was du willst, und im dritten Wunsch fragst du nach weiteren Wünschen. Hier sprach er, bitte, was du willst, und ich gebe es dir. Salomo antwortete, und das zeigt seine Weisheit, du hast meinem Vater, König David, große Güte erwiesen, weil er treu war. Dann springe ich ein bisschen runter, aber ich bin doch nur ein Kind. Ich weiß nicht, wie ich meine Pflichten erfüllen soll. Dein Diener ist hier unter dem Volk, das du auserwählt hast, ein großes Volk, zu zahlreich, um es zu zählen oder zu zählen. Verstehst du da den kleinen Seitenhieb auf das Zählen von Menschen? Also gib deinem Diener ein scharfsinniges Herz oder ein hörendes Herz, um dein Volk zu regieren und zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Muss der König Gerichtsverfahren führen, um zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden? Denn wer ist imstande, dieses dein großes Volk zu regieren? Und der Herr hatte Gefallen an dem, worum Salomo gebeten hatte. Er sagt, hey, Salomo, du hast nicht um ein langes Leben gebeten. Du hast nicht um Reichtum gebeten. Gott sagt, ich werde dir auch diese Dinge geben. Salomos Traum in Gibeon zeigt also seine Demut. Es zeigt Salomos Demut, wenn er sagt, dass er nur ein kleines Kind ist, das nicht in der Lage ist, zwischen Recht und Unrecht zu urteilen. Das ist die wahre Demut Salomos. Übrigens, wird es Spannungen zwischen dem Intellekt und dieser Demut geben? Sind die meisten Intellektuellen, die sie kennen, bescheidene Menschen? Ist es nicht normalerweise, dass eine Person, wenn sie klug ist, arrogant wird? Normalerweise, wenn eine Person klug ist, wird sie arrogant. Hier seht ihr Salomo mit Demut, die wirklich sehr weise ist. Das Problem ist, dass Salomo sagt, ich bin nur ein Kind, merkst du zu diesem Zeitpunkt, dass er bereits ein Kind und eine Frau hat? An diesem Punkt in Salomos Leben wird es an dieser Stelle nicht erwähnt, man muss zurückgehen. Tatsächlich hat er bereits einen einjährigen Sohn und eine Ammonitesfrau. Die Frau ist Ammoniterin, sie ist keine Jüdin. Erinnerst du dich, wenn du die Erzählung in Kapitel 11 liest, die uns erzählen wird, dass Salomo 700 Frauen und 300 Konkubinen hatte und sie sein Herz in die Irre führten? Es sagt dir, dass Salomo am Ende seines Lebens all diese Frauen und Konkubinen hat. Aber als Salomo vor dem Traum anfing und bevor er König wurde, oder gerade als er König wurde, hatte er eine Ammonitesfrau und einen einjährigen Sohn. Als Salomo stirbt und Rehabeam, sein Sohn, die Macht übernimmt, ist sein Sohn 41 Jahre alt. Salomo regierte 40 Jahre lang. Das bedeutet, dass sein Sohn ein Jahr alt war und er von einer Frau geboren wurde, die zum Zeitpunkt des Traums eine Ammonites war, aber es erzählt ihnen erst später in Kapitel 11 von dem Problem mit den Frauen. Man muss also mit der Erzählung arbeiten und wie sie dort funktioniert. Marxistische Interpretationen Salomos und seines Reichtums. Nun, Reichtum, was ist hier das Problem? Mögen Marxisten Reichtum? Übrigens sind in der akademischen Welt, an den Hochschulen im ganzen Land, viele Professoren marxistisch orientiert? Die Antwort lautet, ja. Nun kommen die Marxisten zum Buch der ersten Könige und sehen, dass Salomo von Gott mit all diesem Reichtum gesegnet wird. Mögen Marxisten Menschen mit Reichtum? Nein, sie hassen sie. Wenn also der Marxist hier reinkommt, muss er diese Passage völlig auf den Kopf stellen. Das ist interessant für mich. So interpretieren es die Marxisten und so viele Gelehrte, mit denen ich gearbeitet habe. Ich schaue es mir an und sage, Gott hat Salomo mit Reichtum gesegnet. Man sagt, dass Reichtum schlecht ist, daher muss dieses Narrativ ironisch gelesen werden. Wie liest man nun die Erzählung von 1 Könige auf ironische Weise? Oh ja, Salomo hatte all dieses Gold und Silber. Oh ja, Salomo war damals der reichste Mensch. Weißt du, woher Salomo all diesen Reichtum hat? Er muss das Tageslicht aus dem Volk herausgefordert haben. Übrigens finden wir später heraus, dass Salomo das Volk besteuert hat. Woher nehmen die Könige an der Macht Geld? Sie bekommen es immer von der gleichen Stelle, sie besteuern das Volk. Salomo besteuerte das Volk, also würde der Marxist sagen, dass Salomo reich ist, nicht weil Gott ihm den Reichtum gegeben hat, sondern weil er das Volk besteuert hat. Salomos Reichtum zeigt also seine Grausamkeit, indem er die 99% dominierte, weil er die 1% war. Verstehst du alle Obertöne darin? Ich hoffe, dass du das tust. Was macht diese Interpretation mit der Erzählung? Anstatt dass Weisheit und Reichtum ein Segen Gottes sind, liest der Marxist es so, dass Weisheit und Reichtum kein Segen Gottes sind, sondern dass Salomo Reichtum von anderen Menschen nimmt. Salomo war also wirklich weise und besteuerte das Volk. Diese Erzählung ist also nicht dazu gedacht, Salomo aufzubauen, diese Erzählung soll Salomo zu Fall bringen. Übrigens, ist das eine ganz andere Lesart als die, wie du sie liest? Was ich Ihnen vorschlage, ist das eine falsche Art, es zu nehmen. Aber viele Leute nehmen das jetzt so, was ich für falsch halte, weil es leugnet, dass der Reichtum ein Geschenk Gottes war. Nun würde es später Probleme mit dem Reichtum geben, aber man muss vorsichtig sein, wenn man sagt, jeder Reichtum ist schlecht. Ein langes Leben, wieder einer der Segnungen Gottes. Salomo wird 40 Jahre lang regieren, und Gott schenkt ihm Reichtum und ein langes Leben. Salomos Sieg der Weisheit. Nun, wenn eine neue Führungskraft das Ruder übernimmt, was ist das Erste, was eine neue Führungskraft tun muss? Er muss einen Sieg erringen. David, 1. Samuel 16. David ist zum gesalbten König ernannt.
1.
Samuel Kapitel 17 ist David gegen Goliath, Davids erster Sieg. Saul wird der erste König Israels, was tut Saul, er besiegt die Philister. Salomo übernimmt die Herrschaft, wo ist sein Kampf? Erinnern Sie sich daran, jemals über Salomo im Krieg gelesen zu haben? Nein. Salomo hat keinen Sieg des Krieges, sondern einen Sieg der Weisheit. Warum wird diese Geschichte über die beiden Prostituierten hier hineingesteckt? Lassen Sie mich nur die Geschichte der beiden Prostituierten erzählen. Da waren diese beiden Frauen, Prostituierte, jede mit einem Kind. Einer dreht sich nachts auf sein Kind und erstickt oder tötet das Kind. Sie hat also ihr eigenes Kind getötet, in der Nacht nimmt sie ihr eigenes Kind, das Tote, und legt es an die Brust der anderen Frau, dann nimmt sie das gute Kind. Die Frau wacht morgens auf und merkt es. Erkennen Frauen ihre Kinder an, auch vom ersten Tag an? Sehen alle Babys gleich aus? Ist das wahr? Alle Babys sehen nicht gleich aus, also würde sie erkennen, dass dies nicht ihr Baby war. Jetzt haben wir also ein Sie sagte gegen Sie sagte. Es ist mein Baby, nein, es ist mein Baby und so weiter. Wenn du zwei Frauen hast, die sich so streiten, was sollst du dann tun? Nun, sagt Salomo, gib mir ein Schwert, ich werde das lebendige Kind in zwei Teile hacken und jeder Frau die Hälfte geben. Was wird eine Mutter für ihre Kinder haben? Salomo spielt mit der Tatsache, dass eine Mutter Mitgefühl für ihre Kinder hat. Können meine Kinder in meinem Haus etwas falsch machen? Wenn jemand unsere Kinder angreift, ist meine Frau dann immer auf der Seite unserer Kinder? Auch wenn die Kinder schlechte Sachen machen, ist sie immer auf der Seite der Kinder. Sie ist die Mutter. Schneide also das Kind in zwei Teile. Die echte Mutter sagt, schneide das Baby nicht in zwei Teile, gib es der anderen Frau, lass das Baby einfach leben. Nun weiß Salomo, wer die wirkliche Mutter ist, und nimmt ihr das Baby ab und gibt es der wirklichen Mutter. Es ist ein Sieg der Weisheit, zu erkennen, was richtig und was falsch ist. Dies ist sein erster Sieg von diesen beiden Damen. Es ist ein Sieg der Weisheit. Nun ist Salomo der Mann der Sprüche. David ist der süße Psalmist Israels. David gibt uns fast die Hälfte des Buches der Psalmen. Die Sprüche wurden größtenteils von Salomo geschrieben. In 1. Könige 4,30 heißt es, er sprach 3000 Sprüche. Wie viele Sprichwörter haben wir in unserer Bibel? Etwa 375. Er schrieb 3000 Sprichwörter, wir haben nur 375, das sind etwa 12% von dem, was er schrieb. Die meisten von Salomos Sprichwörtern sind verschwunden. Und seine Songs sind 1005. Sie hatten ein Hohelied Salomos, das sie in die Bibel schrieben, und sie sagten, das ist genug davon. Nein. Salomo hat auch zwei Psalmen im Buch der Psalmen. Das Hohelied Salomos ist ihm gewidmet, aber es ist in Wirklichkeit Hohelied der Lieder und nicht Hohelied Salomos. Wie auch immer, seine Psalmen sind 1005.
1.
Könige 4,33, er beschrieb das Pflanzenleben, von der Zeder des Libanon bis zum Hysop, der aus den Wänden wächst. Er sprach auch über Vögel und Tiere, Reptilien und Fische. Und Männer aus allen Nationen kamen, um Salomos Weisheit zu hören, die von den Königen der Welt gesandt worden war, die von seiner Weisheit gehört hatten. Die Tochter des Pharaos, Salomo und die Sprüche. Ihr solltet wissen, dass ich mich sehr für Psalmen und Sprüche interessiere und dass ich wirklich auf Salomo stehe. Was ich Ihnen jetzt erzählen werde. Du bist hier am Golden College, es gibt niemanden sonst auf der Welt, der das sagen wird. Das ist völlig einzigartig, Sie werden es nie in einem Kommentar lesen. Nun, sobald ich das sage, was sollst du hinter all dem setzen, was ich sage? Ein großes Fragezeichen. Hildebrand erfindet das. Nun, ich habe das lange studiert, aber ich werde mir etwas ausdenken. Es ist vorläufig und ich könnte mich hier irren. Ich denke, ich habe recht, aber ich könnte mich auch irren. Irgendetwas stört mich an dieser Erzählung. Während ich diese Erzählung lese, wer taucht immer wieder in der Erzählung auf? Diese Frau, die Tochter des Pharaos. Bevor Salomo in Gibeon seinen Traum hatte, die Weisheit zu erlangen, heißt es in Kapitel 3, Salomo schloss ein Bündnis mit dem Pharao, dem König von Ägypten, und heiratete seine Tochter. Dieser Vers ist völlig aus dem Zusammenhang gerissen, plötzlich hast du die Tochter des Pharaos. Woher kommt das? Er wird einen Traum haben, um Weisheit zu erlangen, und woher kommt dieser Vers über die Tochter des Pharaos? Wenn du zu Kapitel 9, Vers 24 gehst, siehst du dasselbe, diesen eingestreuten Vers über diese Frau, die er aus Ägypten hat. Nachdem die Tochter des Pharaos aus der Stadt Davids in den Palast gekommen war, den Salomo für sie erbaut hatte. Salomo baute dieser Frau einen besonderen Palast, weil er sie nicht im Tempelbereich haben wollte, weil sie keine Jüdin war, sondern Ägypterin. Also baute Salomo einen speziellen Palast für sie, um alles koscher zu halten. In Kapitel 11, Vers 1 gibt es eine Auflistung von Salomos Frauen, und es heißt so, König Salomo aber liebte viele fremde Frauen außer der Tochter des Pharaos. Beachte, wie die Tochter des Pharaos privilegiert ist. Es gibt all die anderen Ehefrauen, aber sie ist etwas Besonderes. In diesem Vers sind 700 Frauen und 300 Konkubinen verzeichnet. Kann das irgendein Mensch? Nein. Viele davon sind politische Ehen. Was ich dir nun vorschlage, ist Folgendes, wie wird Weisheit in den Sprüchen dargestellt? Sprüche Kapitel 1 bis 9, wie wurde die Weisheit dargestellt? Weisheit wird als Frau dargestellt. Es ist die Weisheit der Frau gegen die Torheit der Frau. Womanfari versucht, den jungen Mann zu verführen, und Solomon versucht, seinen Sohn dazu zu bringen, sich mit Madame Wisdom zu verabreden. Madame Wisdom ist eine Frau. Ist dir auch aufgefallen, dass im Buch der Sprüche der Tempel nicht erwähnt wird? Ist der Tempel nun eine der größten Lebensleistungen Salomos in seinem ganzen Leben? Salomo baute den ersten Tempel für Gott, überzog ihn mit Gold und Zedernholz und so weiter. Im Buch der Sprüche wird es nicht einmal erwähnt. Wer hegt schon ein bisschen Groll gegen den Tempel? Würde die Tochter des Pharaos ein wenig verärgert sein, weil sie nicht gut genug für den Tempel ist? Salomo baut ihr diesen separaten Palast abseits davon. Hier ist noch etwas, wenn du zu Sprüche Kapitel 22 gehst, ist es sehr, sehr ähnlich wie die Sprüche von Amenemope aus Ägypten. Was ich hier vorschlage, ist es möglich, dass Salomo mit dieser Frau, der Tochter des Pharaos, interagiert, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie die Weisheit Ägyptens kennt. Und ist es sehr wahrscheinlich, dass Salomo Sprichwörter aus der ganzen Welt sammelt und zu seiner Frau aus Ägypten geht und sagt, hey, was für Sprichwörter hast du da unten? Sie wäre in der Weisheit Ägyptens geschult worden. Ja, das wäre sie gewesen. Was ich also vorschlage, ist, dass es sehr gut möglich ist, dass das Buch der Sprüche einen Einfluss von der Tochter des Pharaos hat, die durch Salomo vermittelt wurde. Was ich damit sagen will, ist, dass ich denke, dass es da einen ziemlich starken Einfluss gibt. Nun, das sind die Sprichwörter Salomos, und Salomo war der Herausgeber davon, aber er hatte wahrscheinlich eine starke Interaktion mit der Tochter des Pharaos. Sie wird in der Erzählung von 1 Könige hervorgehoben. Übrigens, wie endet das Buch der Sprüche, Kapitel 31? Er endet mit einem VW, einer tugendhaften Frau. Ist es möglich, dass diese tugendhafte Frau der Tochter des Pharaos nachempfunden wurde? Das ist weit hergeholt. Setzen Sie ein großes Fragezeichen daneben. Nur ein paar andere Ideen da. Salomo und der Tempel. Der Tempelbau, Kapitel 8, Salomo baut den ersten Tempel. Das jüdische Volk organisiert seine Geschichte um die Tempel herum. Christen organisieren ihre Geschichte nach Jesus Christus. Wir haben vor Christus und nach Christus, das Jahr unseres Herrn. Wir tun Dinge rund um Christus. Das jüdische Volk hat das, was man die Periode des ersten Tempels nennt. Die Periode des ersten Tempels erstreckt sich von Salomo bis hinunter zur babylonischen Gefangenschaft. Die Babylonier werden den Tempel im Jahr 586 vor Christus zerstören. Dann erinnere dich daran, dass Esra und Nehemia zu dieser Zeit den Tempel wieder aufbauten, und die Zeit des zweiten Tempels reicht von der Zeit von Esra und Nehemia bis hinunter zur Zeit Jesu. Jesus wird in den zweiten Tempel kommen und die Römer werden den zweiten Tempel im Jahr 70 NCHR zerstören. Die Juden bezeichnen die Zeit also nach der Periode des ersten Tempels und der Periode des zweiten Tempels. Salomo wird den ersten Tempel errichten. Wie macht er das? Er geht in den Libanon, David hat das mit einem Typen namens Hiram arrangiert, und er geht dort hinauf zu Hiram und sagt, Hiram, ich möchte ein paar Zedern aus dem Libanon. Hiram sagt, Mann, unsere Trucker streiken, wir können das Holz nicht zu euch bringen. Nein. Was sie tun, ist, die Zedern des Libanon in den Ozean zu werfen und sie treiben sie hinunter zum heutigen Tel Aviv oder Joppe, und dann werden sie von Joppe nach Jerusalem hochgezogen. Sie werfen diese Zedern des Libanon ins Mittelmeer und treiben sie nach Israel. Es ist eine interessante Art und Weise, wie sie diese Dinge gebaut haben, sie haben Schiffe aus den Zedern des Libanon gebaut. Salomo nimmt dann die Zedernbäume, überlagert die Steine und bedeckt sie dann mit Gold. Es war eine unglaubliche Sache. Nun spricht Salomo hier in Kapitel 8, Vers 27, ein Weihungsgebet. Der Tempel ist Salomos größte Errungenschaft. Er baut den Tempel für Gott, den sein Vater immer wollte. Salomo baut es tatsächlich. In Vers 27 sagt er in der größten Errungenschaft seines Lebens, aber wird Gott wirklich auf Erden wohnen? Die Himmel, selbst die höchsten Himmel können euch nicht fassen, um wie viel weniger habe ich diesen Tempel erbaut. Das ist die größte Errungenschaft seines Lebens. Hat Salomo die Dinge noch im Blick? Ja. Dieser Tempel ist nichts für Gott. Das ist der Gott des Universums und wie viel weniger dieser Tempel. Salomo scheint es also im Griff zu haben. Er nimmt diese großartige Errungenschaft an und anstatt damit zu prahlen, wird sein Kopf nicht zu groß. Salomo scheint hier also ziemlich weise zu sein. Salomos Ruhm, Königin von Saba. Die Königin von Saba kommt zu Salomo. Sie reist den ganzen Weg von dem, was ihr den Jemen nennen würdet, auf der Südseite der saudi-arabischen Halbinsel, Sheba, hoch. Sie kommt den ganzen Weg hinauf, wahrscheinlich 1000 Meilen, um Salomon zu sehen. Sie stellt ihm harte Fragen. In einer der Übersetzungen heißt es, ihr wurde der Atem genommen über Salomos Weisheit. Sie schwärmt und sagt, Salomo, du bist weiser als alles, was mir aus meinem Land gesagt wurde. Du bist klüger, als ich es mir hätte vorstellen können. Und sie prahlt mit Salomo. Aber merken Sie, was hier passiert. Prahlt Salomo mit sich selbst? Nein. Andere Leute, wie die Königin von Saba und Hiram, prahlen mit Salomo. So selten spricht Salomo im Text, andere Menschen schwärmen von Salomo. Ist das ein Kennzeichen eines weisen Mannes? Er prahlt nicht mit sich selbst, andere Leute prahlen mit ihm. Das ist das Kennzeichen eines weisen Mannes. Salomos Torheit, Abkehr vom Herrn. Nun, Salomos Torheit, was ist hier das Problem? Kapitel 11 spart es auf. Salomo heiratet viele ausländische Frauen und im Grunde geht sein Herz nach ihnen. Nun ein paar Dinge, Salomo hat 700 Frauen und 300 Konkubinen, aber bevor er König wurde, war er mit dieser Ammonites verheiratet und vor seinem Traum in Gibeon für die Weisheit hatte er bereits die Tochter des Pharaos geheiratet. Salomo hatte also schon damit begonnen, mit anderen Worten, sie haben all diese Frauen bis zu diesem Punkt gespart. Rehabeam, sein Sohn, ist 41 Jahre alt, als Salomo nach 40 Jahren Herrschaft stirbt. Das wirft dann diese Frage auf und ich möchte hier enden. Lassen Sie mich nur lesen, was der Text sagt. Sie kamen aus Nationen, von denen der Herr den Israeliten gesagt hatte, ihr sollt euch nicht mit ihnen verheiraten. Als Salomo alt wurde, wandten seine Frauen sein Herz nach anderen Göttern, und sein Herz war nicht mehr ganz dem Herrn, seinem Gott, ergeben, wie es das Herz seines Vaters David gewesen war. Er folgte Ashtoreth, der Göttin der Sidonier, und Moloch, dem verabscheuungswürdigen Gott der Ammoniter. So tat Salomo Böses in den Augen des Herrn, er folgte dem Herrn nicht vollkommen, wie es sein Vater David getan hatte. Auf dem östlichen Hügel baute er einen Altar für Chemosh, wo sie ihre Kinder ihren Göttern opferten. Sie verbrannten ihre Kinder vor ihren Göttern. Salomo verbrannte Kinder für Chemosh, den Gott von Moab oder Edom oder Ammon. Ist es möglich, dass sich jemand vom Herrn abwendet? Als ich jünger war, war ich sehr begeistert vom Calvinismus, einmal errettet, immer gerettet oder von der Beharrlichkeit der Heiligen. Hat sich Salomo am Ende seines Lebens abgewandt und sogar anderen Göttern gedient? Ja. Nun behaupten einige Leute, dass Prediger uns sagt, dass Salomo am Ende seines Lebens zum Herrn zurückkehrte. In Prediger 12 ist Salomo ein alter Mann und kehrt zum Herrn zurück. Ist das möglich? Ja, das ist möglich. Hast du schon erlebt, wie Menschen vom Herrn weggegangen sind und nicht zurückgekommen sind? Ich hatte einen Freund, der eine Scheidung durchmachte, seine Frau bekam das Kind, und dieser Typ unterrichtete mit mir an einer sehr, sehr, sehr konservativen Schule. Alles, woran ich mich von unserem letzten Gespräch erinnern kann, ist, dass er mindestens 30 Mal in 5 Minuten F Gott sagte. Er war so wütend auf Gott, weil er seine Ehe zerstört hatte. Nun stellt sich die Frage, wer hat seine Ehe wirklich zerstört? Er wollte sich dem nicht stellen, also gab er Gott die Schuld dafür und wandte sich von Gott ab. Ist es nun möglich, dass er zum Herrn zurückkehrt? 20, 30 Jahre später würde ich vielleicht sagen, ja. Alles, was ich tue, ist, diese Frage aufzuwerfen, ist es möglich, dass jemand Gott kennt und sich dann abwendet? Ist das möglich? Nochmals, alles, was ich euch sagen möchte, ist, einen Schritt. Dorthin, wenn ich nicht um Gottes Gnade willen gehe. Sag nicht arrogant, ich würde den Herrn niemals verleugnen, wer hat das eigentlich gesagt? Petrus hat das gesagt und was ist passiert? Alles, was ich damit sagen will, ist Demut eine gute Sache? Sei vorsichtig, wie du über Menschen denkst, die sich vom Herrn abwenden. Es ist möglich, dass sie zurückkommen und wir müssen ernsthaft für diese Art von Menschen und für uns selbst beten, da unsere Herzen dazu neigen, abzuschweifen. Okay, bis Donnerstag. Dies ist Dr. Ted Hildebrandt in seinem Kurs über Geschichte, Literatur und Theologie des Alten Testaments, Vorlesung Nummer 25, Davids Sünde mit Bathsheba und der Übergang zu Salomo. Grob bearbeitet von Ted Hildebrandt.